18.08.24, Israel im Krieg, Tag 317. Habt ihr mitbekommen, was in Berlin los war? Gestern auf der, sie nennen es ja immer gerne Pro-Palästina oder pro-palästinensischen Kundgebung. 300, 400, 500 Pro-Hamas-Leute hatten sich zusammengefunden, haben einen auf pro-palästinensisch, Menschenrechte, Frieden, bla 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 getan. Und am Ende des Tages, was auf dieser Kundgebung los war, zum einen Heil Hitler-Rufe mit Handzeichen, zum anderen Hamas-Gegröle und sogar Tätowierungen der Hamas bei einigen der arabischen Teilnehmer. Also, wer jetzt noch irgendwie nach Beweisen sucht, dass diese sogenannten Pro-Palästina-Kundgebungen angeblich nichts mit der Hamas zu tun haben würden, ich denke, ein Blick ins Internet, auf Twitter oder X, Instagram, gibt es so viel zu dieser Kundgebung gestern in Berlin, dass man wirklich keine Fragezeichen mehr haben sollte. Eigentlich ist alles klar. Pro-Palästina-Kundgebungen überall auf der Welt mittlerweile, kann man sagen, sind in erster Linie in der Regel pro-Hamas bzw. pro-Terror-Kundgebungen. Eine bittere Realität. Ich bin mir sicher, dass nicht alle Palästinenser, nicht alle Araber, ganz sicher nicht alle Muslime so denken und das befürworten, aber der aggressive Mob, der antisemitische, der judenhassende Mob hat die Straße bzw. die Kundgebungen übernommen. Ob in Toronto, in New York, in Marseille, Rotterdam, in London oder eben in Berlin, es sind wirklich diejenigen, die mit Hass auf die Straße gehen, diejenigen, die die Kundgebungen leiten, die im Endeffekt in erster Linie nicht am Wohlergehen der Palästinenser interessiert sind, sondern sie sind in erster Linie daran interessiert, Israel zu delegitimieren, Judenhass freien Lauf zu lassen und selbst Heil Hitler-Rufe sollten da irgendwie niemanden angeblich stören. Eine bittere Realität, die ich seit 10 Monaten bespreche, immer mal wieder irgendwie auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auch hier im Podcast immer mal wieder bei Gelegenheit. Aber dennoch gibt es Menschen, die sagen, du Arie, das sind Ausnahmen, du Arie, das sind Einzelfälle. So wie bei den UNRWA-Mitarbeitern, das war keine Ausnahme, dass man da mit der Hamas gemeinsame Sache gemacht hat und Teil des Massakers war. Teil der antisemitischen Erziehung im Gazastreifen. Genauso ist es kein Einzelfall, dass Hitler verehrt wird in diesen Kreisen, dass immer wieder Juden ins Gas geschrien wird, nicht zum ersten Mal dieses Jahr, auch schon 2014 und all die hunderte und tausende Nachrichten, die ich privat bekommen habe mit Hitler hätte es damals zu Ende bringen müssen, Hitler hatte recht, ihr Juden gehört ins Gas und ähnliches Gesabbere, was ich auch in meiner Instagram-Story immer wieder seit Monaten wirklich tausendfach belegt und kommentiert habe. Ich denke, alles ist klar. Es sollten eigentlich keine Fragezeichen mehr offen sein. In der letzten Folge habe ich gegen Ende vom Blick in den Spiegel gesprochen. In den Spiegel, nicht ins Magazin oder ins Nachrichtenportal Spiegel, sondern in den Spiegel, den wir alle natürlich haben. Morgens, abends, wann immer wir in den Spiegel gucken und mit uns selbst beschäftigt sind, zu uns selber reden. Und tatsächlich habe ich in der letzten Folge ein Stück weit über mich, wie ich in den Spiegel gucke, wie ich mich selber wahrnehme als kleine Schraube in einem System. Aber es geht nun mal in dieser Situation nicht um mich, sondern es geht im Endeffekt um ein weitaus größeres Ding, was läuft seit dem 7. Oktober. Und wenn wir wirklich in den Spiegel blicken wollen, und das sollten wir alle tun, und mit allem Bauchschmerz, mit allem, was so auf der Welt passiert, wenn wir kurz zurückrudern, nochmal zurück zum 7.10., als die neue Weltordnung, wenn ihr so wollt, begonnen hat, müssen wir noch einmal festhalten, und ich sage das gerne in jedem Podcast immer wieder, weil es tut mir wirklich weh, dass Israel die israelische Politik, das israelische Verteidigungssystem, die israelischen Dienste, die israelische Armee, alle haben am 7. Oktober 2023 versagt. Und durch dieses Versagen ist diese Lawine über uns alle hereingebrochen. Auch ihr kriegt das mit, ob in der Schweiz, Österreich, ob in Berlin, ob in Frankfurt, in Köln, in München. Ihr seht ja, was los ist. Man kommt ja gar nicht mehr drum herum. Und das alles hatte seinen Auslöser am 7. Oktober. In dem Sinn hat die israelische Regierung, die seit dem 7. Oktober natürlich auch in der Kritik steht, sie stand auch unter starker Kritik vor dem 7.10. Auch das natürlich eine Situation, die nicht einfach ist, weil Antisemiten somit immer diese Karte haben, immer gegen die israelische Regierung, allen voran natürlich den Regierungschef, hetzen und alles zu relativieren, was im Endeffekt uns geschieht, was die Hamas tun, was Terroristen tun, was der Iran tut, was die Hezbollah tut, weil man kann alles mit der angeblich so schlimmen israelischen Regierung relativieren und auf eine Stufe stellen. Radikale, ultraorthodoxe Juden und teilweise auch jüdische Extremisten, einige tausend, die insbesondere im Westjordan, also in Judäa und Samaria wohnen, die leider auch in den letzten Monaten, eigentlich seit Jahren, immer wieder leider negativ auffallen. Wie gesagt, es sind in diesen zwei jüdischen Gruppierungen sind es einige tausend jeweils, die wirklich radikalisiert, extremistisch unterwegs sind, die teilweise auch überhaupt keine Hemmungen haben, die israelische Armee oder Grenzpolizei anzugreifen, Reifen aufzustechen von Jeeps der israelischen Armee, jüdisch-israelische Offiziere anzugreifen. Ja, das müsst ihr euch kurz mal vorstellen, womit wir es da zu tun haben. Das sind kleine Extremistengruppen, die gerade seit dem 7. Oktober natürlich mehr Schaden dem Ganzen, dem wir sowieso gegenüberstehen, dem zufügen, als schon manageable ist, wenn ihr so wollt. Ist eine bedauerliche Sache, dass das nach wie vor parallel läuft, dass wir uns auch als Staat, als Israel, auch als israelische Armee mit diesen zwei extremistischen Gruppen herumschlagen müssen. Wie gesagt, nicht alle, bei weitem nicht alle. Das sind jeweils in jeder Gruppe einige Tausend, die wirklich radikal extremistisch unterwegs sind. Für die kann man sagen, keine Gesetze eigentlich gelten. Und da muss man natürlich den Riegel vorschieben, anders geht es nicht. Hinzu kommt natürlich, dass durch diese Kriegssituation und die Einberufung von knapp 400.000 Reservisten gibt es natürlich auch Soldaten, ob jetzt im wehrpflichtige Soldaten oder Reservisten, die in den letzten Monaten seit dem 7. Oktober natürlich auch dummes Zeug von sich gegeben haben, ob sie es gepostet haben oder gesagt haben oder wie auch immer, auf welche Weise veröffentlicht haben. Ob sie aus dem eher rechten Spektrum, aus dem linken Spektrum, aus dem religiösen Spektrum, wo auch immer sie herkommen, was auch immer ihre Überzeugung ist. Aber es gibt leider auch Dutzende Zwischenfälle von Soldaten. Wie gesagt, mal sind es Wehrpflichtige, aber in der Regel auch Reservisten, die dummes Zeug gepostet haben und das natürlich auch enormen Schaden der ganzen Situation irgendwie zugefügt hat. Hinzu kommt natürlich, wenn wir das Ganze kurz global betrachten, dass anti-israelisch eingestellte Juden, die überall auf der Welt, insbesondere auch in Deutschland, auch in Amerika, leider, davon gibt es nicht wenige, Deborah Feldmann ist zum Beispiel so eine, Meron Mendel ist so einer, ich würde sagen Moshe Zuckerberg und Moshe Zimmermann, das sind welche und auch die ehemaligen Botschafter Shimon Stein und Avi Primor, das sind im Endeffekt heute, wenn man sie genau beobachtet und genau liest und ihnen zuhört, sie haben sich zu Alibi-Juden oder wenn ihr so wollt Hofjuden entwickelt, die überall unterwegs sind und die Gunst der Stunde nutzen, um sich mit angeblichen Menschenrechtlern und Friedensaktivisten zusammenzutun. Und dabei täglich eigentlich nur auf eine Seite eindreschen. Und das ist natürlich Israel. Man hört da sehr wenig Kritik an irgendetwas anderem. Der Zoom-Out, der regionale Zoom-Out im Nahen Osten wird in der Regel von diesen Personen nicht getan, sondern es handelt sich bei ihnen, so wie bei sehr vielen Antisemiten, in erster Linie um das große Israel und der arme kleine Palästinenser, diese Fake-Realität, diese Tunnel-Realität, diese Mikro-Realität, die eine Fake-Realität ist, wenn das von Juden, Israel feindlich eingestellten Juden international auch noch so dargestellt wird, naja, dann ist das natürlich eine weitere, kann man fast schon sagen, Front, mit der man irgendwie als Israel in diesen Tagen kämpfen muss. Und wem das alles nicht reicht, der sollte wissen, dass die juristische Front international auch eine Front ist, die keine einfache Front ist. Ich würde fast schon sagen, die 9. Front. Wir haben ja von 7 Windrichtungen gesprochen, 7 Orte, von denen aus Israel angegriffen wird. Die 8. Front, kann man sagen, ist alles, was so im Bereich UN und internationale Organisationen ist. Und die 9. Front ist natürlich die juristische Front. Ihr kennt das Wort auf Englisch, Warfare, also Krieg, Kriegsführung. Und es gibt auch Lawfare, also alles, was so im rechtlichen, im juristischen sich befindet. Das ist auch eine Front, die parallel zum Krieg natürlich so eine Art Schattendasein hat, in der jetzigen Situation seit Monaten uns auch beschäftigt. Und da gibt es einen spannenden Artikel, einen Gastkommentar von Wolf Reuter in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, erschienen am 17.08., also gestern am Freitag, unter dem Titel „Im Bombenhagel des Völkerrechts, warum der globale juristische Feldzug gegen Israel zum Scheitern verurteilt ist". Und der Artikel, wovon ich ganz wenig vorlesen möchte, eigentlich nur zwei Auszüge. Direkt am Anfang sagt Wolf Reuter das Folgende: „Seit dem Wüten der Hamas vom 7. Oktober und dem Gegenschlag der Armee steht Israel in der Kritik, in Gaza, in Anführungsstrichen, Völkermord zu begehen. Belegbar ist das in keiner Weise. Und doch lässt sich die internationale Justiz bereitwillig in die Strategie der Verleumdung einspannen." Und weiter unten dann: „In dem vom Bürgerkrieg verwüsteten Sudan sind derweil Millionen Menschen auf der Flucht. Massenvergewaltigung und Völkermord gehören zur Tagesordnung. Gegen Venezuela wird seit 2020 wegen Folter und Tötung durch das Maduro-Regime ermittelt. In China werden muslimische Uiguren in Anführungsstrichen, Erziehungslager gesperrt. Der chinesische Geheimdienst greift gar bis Europa aus, um ihrer habhaft zu werden. In allen Fällen sind die Vergehen stichhaltig belegt, aber von Haftbefehlsanträgen oder anderen Maßnahmen vom ICC oder ICJ, also von den internationalen Strafgerichtshöfen, kann keine Rede sein." Auch das, wie gesagt, eine Front. Und wem das nicht reicht, weil wir haben ja jetzt hier schon genug Fronten aufgezeigt, bevor wir ins Operative gehen, was natürlich immer wieder Israel vorgehalten wird und womit Israel kritisiert wird, ist, man habe ja angeblich keine klaren Ziele. Angeblich fehlt es ja an einer Strategie. Und was ist eigentlich mit dem Tag danach? Und darüber habe ich hier auch in dem Podcast schon 1000 Mal gesprochen, und eigentlich ist es sehr leicht zu verstehen. In Sachen Gaza gibt es 2 zentrale Ziele. Das eine Ziel ist, alle Geiseln zu befreien. 115 verbliebene Geiseln, tot oder lebendig, befreien. Das zweite Ziel ist, die Hamas-Terrorführung, Terrororganisation in die Knie zu zwingen, ihnen den Hammer aus der Hand zu nehmen, sie zu zerstören und zu eliminieren. Hamas darf am Tag nach diesem Krieg im Gazastreifen nicht mehr regieren, damit es nicht wieder zu so einer derartigen Situation wie am 7. Oktober kommen kann. Das sind 2 erklärte, sehr einfach nachvollziehbare Ziele, mit denen ich mich persönlich auch sehr gut identifizieren kann. Aber wenn man den Zoom-out macht, muss man natürlich auch ganz kurz gucken. Ein weiteres Ziel Richtung Norden ist natürlich, dass die Hisbollah ein Stück weit zurückgeschlagen wird und das Feuer einstellt, am besten sich auch hinter den Litani-Fluss begibt, so wie es die UN-Sicherheitsresolution 1701 eigentlich gesagt hatte, aber die Hisbollah natürlich da ordentlich und das täglich dagegen verstößt. Das wäre natürlich ein Ziel, die Hisbollah zurückzudrängen. Ein weiteres Ziel, wenn man jetzt wirklich alle Ziele ausrollt, ist natürlich dann auch, dass der Iran im Endeffekt vom Thron fällt. Das heißt, auf irgendeine Weise, wenn wir den Nahen Osten wirklich beruhigt bekommen wollen, wenn wir wirklich von einem Tag danach, der ein anderer Tag danach sein wird, reden möchten, dann geht es nicht, ohne dass wir über den Kopf der Schlange auch sprechen. Der Kopf der Schlange in Teheran, Ayatollah Khamenei, die Revolutionsgarden, die Kutzbrigaden, die in der gesamten Region des Nahen Ostens ganze Staaten unterwandern, überall mit ihren Söldnertruppen, mit ihren Terrormilizen für Unruhe sorgen, überall Krieg, Feuer und Vergewaltigung entfachten. Im Endeffekt sind all diese Terrormilizen, die Israel angreifen, ob es die Hamas, der Islamische Dschihad, die Hisbollah, die Houthis, auch syrische und irakische schiitische Gruppierungen, die alle sind auf der Gehaltsliste des Iran. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und wer denkt, dass Israel da kein klares Ziel vor Augen hat, der täuscht sich. Weil nur den Blick auf Gaza zu halten und zu denken, dass wenn es sich in Gaza beruhigt, man danach wieder normal leben, weiterleben kann und dass alles danach Friede, Freude, Eierkuchen ist, der täuscht sich. Denn wie gesagt, das Hauptproblem ist der Iran, ist das Mullah-Regime. Wenn wir ins Operative gehen, dort im Gazastreifen, das habt ihr wahrscheinlich in den letzten Folgen auch mitbekommen, nachdem IDF-Terroristen in Krankenhäusern, in Schulen, in Kindergärten, in UNRWA-Gebäuden immer wieder angegriffen haben und ihnen im Endeffekt so gezeigt haben, dass keines dieser zivilen Infrastrukturen mehr ein sicherer Zufluchtsort für sie ist, haben sie peu à peu ihre Kommandozentralen in die Gegend, in die nähere Umgebung von humanitären Zonen und humanitären Wege verlegt, um wieder eventuell auf die Reaktionen der israelischen Armee zu hoffen, die ausbleiben eventuell, weil natürlich die israelische Armee, besonders die Luftwaffe, es wird schwer fallen und es fällt tatsächlich schwerer, an diesen Orten anzugreifen, direkt zu reagieren, weil man natürlich nicht humanitäre Wege oder humanitäre Zonen angreifen möchte. Das hat man jetzt in den letzten Tagen und Wochen, jetzt wo man sieht, dass die Terroristen sehr viel ihrer Operation genau an diese Orte verlegt haben und aus diesen Orten auf Israel schießen, hat die israelische Armee jetzt in den letzten Tagen übers Wochenende, hat sie über den Nordteil von Khan Yunis und den Ostteil von Deir el-Balach im zentralen Gazastreifen zehntausende Flyer auf Arabisch natürlich aus der Luft abgeworfen, um die Menschen, die Zivilisten dort zu warnen, dass sie bitte doch ihre Orte temporär räumen sollten, sich in die große humanitäre Zone nach Al-Muazi, also Al-Mawazi begeben sollten, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen, weil, wie gesagt, ihre palästinensischen Freunde, Brüder, Väter, wer auch immer, der Hamas und des Islamischen Dschihad, die humanitären Zonen, Wege leider auch wieder für ihre Machtpolitik, für ihren Terror nutzen, dass sie diese Orte einzig und allein als humanitäre Zonen ihren Leuten überlassen, weil ihr habt es in den Nachrichten ja immer wieder gesehen, immer wieder, ob im Spiegel oder in der Tagesschau, gibt es immer wieder diese Headline, diese Überschrift, kein Ort im Gazastreifen ist mehr sicher. Und das liegt nicht daran, dass die israelische Armee all diese Orte angreifen will, sondern dass die Terroristen all diese Orte missbrauchen und benutzen. Würden sie nur aus Militärkasernen schießen, wie in Deutschland, sagen wir mal, aus Bundeswehrkasernen oder in Amerika aus der US-Marine- und Navy-Kasernen, dann wäre das natürlich ein ganz anderes Ding. Doch wir befinden uns hier in einem asymmetrischen Krieg, wo die Hamas-Terrorführung alle zivilen Objekte in eine Art riesige Kommandozentrale umfunktioniert hat, oberirdisch, unterirdisch, und es im Gazastreifen im Endeffekt nicht eine einzige Hamas-Terror-Militärkaserne gibt. Und das macht natürlich das alles schwieriger. Doch wenn wir schon dabei sind, warum die Menschen im Gazastreifen nicht sicher sind an keinem Ort, dann liegt das in erster Linie leider an ihren eigenen Leuten. Und auch ein interessantes Interview, wenn wir bei Gaza kurz bleiben, was auf CNN lief. Immerhin einer der wichtigsten internationalen Sender, wo ich mich in der letzten Folge darüber beklagt habe, dass sie über das Gesundheitsministerium in Gaza geschrieben haben, also Health Officials, Gesundheitsoffizielle, ohne da zu erwähnen, dass das eigentlich Teil der Hamas ist. Aber hier in dem Fall mal was Positives, da hat der CNN Journalist Jim Sciutto, schreibt sich S-C-I-U-T-T-O, hat mit einem führenden Hamas-Mitglied, und zwar mit Osama Hamdan, sagt euch bestimmt was, ein Interview geführt. Und er hat immer wieder dieselbe simple Frage gestellt, und zwar, ob die Hamas eventuell einsieht oder eingesteht, dass sie auch Schuld am Tod palästinensischer Zivilisten hat. Eine simple Frage. Doch darauf wollte Osama Hamdan nicht antworten. Und nach dem dritten oder vierten Anlaufsversuch des Journalisten Sciutto ist Osama Hamdan wütend aufgestanden und hat das Interview abgebrochen. Ich denke, das lässt sehr tief blicken. Wenn wir nach Libanon schauen, dort in den letzten Tagen auch Dutzende Raketen und Drohnen wieder, die aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden, leider auch teilweise gelandet sind, eingekracht sind, Schaden verursacht haben, Waldbrände verursacht haben und leider auch in einem Fall zwei Soldaten, die in der Gegend von Misgaf Am an der Nordgrenze sich befunden haben, leider wurden sie durch einen Raketeneinschlag verwundet. Einer schwer, einer leicht. Ich hoffe, der Schwerverwundete kommt über die Runden. Die Luftwaffe hat unter anderem daraufhin und nicht nur, aber hier eine Sache, die ich doch erwähnen möchte, hat dort einen Hisbollah-Terroristen und Kommandeur, einen der Kommandeure der Radwan-Einheit, der berühmt-berüchtigten Elite-Einheit, wenn ihr so wollt, der Hisbollah, die sich Radwan nennt, der Mann heißt Hussein Ibrahim Kasseb, haben ihn eliminiert. Das heißt, in dem Fall auch wieder eine klare Antwort auf Beschuss. Es ist immer jemand, der im Endeffekt den Preis bezahlen wird für Terror gegen Israel. Hisbollah hat in den letzten Tagen auch ein Video veröffentlicht, in dem sie ein massives Tunnelsystem, ihr massives Tunnelsystem im Libanon zur Schau gestellt haben, ist natürlich alles fürs Auge der Israelis bestimmt, um abzuschrecken. Und wenn man sich dieses kurze Video anguckt, von einigen Minuten vom Tunnelsystem der Hamas, da sieht man tatsächlich Tunnel in der Größe, wo Lastwagen durchfahren können. Und das natürlich eine Sache, die in Israel bekannt ist. Vielleicht nicht das Ausmaß, aber ich habe auch in einer der Folgen auch über die verschiedenen Terrortunnelsysteme der Hisbollah vor ein paar Monaten gesprochen, habe das analysiert. Wer da mehr Informationen möchte, natürlich zur Hisbollah, auch dem Terrorsystem, gerne im ALMA Research Center im Norden Israels, da gerne mal auf die Seite gehen von ALMA, schreibt sich A-L-M-A. Die beschäftigen sich Tag und Nacht mit der Hisbollah und allem, was die da so treiben oder nicht treiben. Es gibt aber auch Stimmen im Libanon, die sich gegen die Hisbollah aussprechen und vor allem gegen die Abenteuerfreude der Hisbollah und diese Abenteuerfreude im Endeffekt dafür bezahlen auch andere Libanesen, nicht Hisbollah-Libanesen, einen Preis. Einer der Kritiker der Hisbollah jetzt gerade ist auch unter anderem einer der prominenten Führer der christlichen Gemeinde im Libanon namens Samir Yahya. Der sagte, Diese Tunnel sind mit iranischen Geldern gefördert worden und dienen nicht dem libanesischen Interesse. Finde ich eine interessante Aussage, doch leider, wenn es hart auf hart kommen sollte, dann tun einem eigentlich all diese Menschen im Libanon auch leid, genau wie in Israel natürlich, die das alles nicht wollen, doch im Endeffekt, ja, abhängig sind von der Abenteuerlust der Hisbollah, von der Kriegslaune der Hisbollah und natürlich der Hintermänner der Hisbollah in Teheran. Und somit sind libanesische Christen, libanesische Drusen, libanesische Sunniten und auch libanesische Schiiten, die das alles nicht wollen, haben im Endeffekt keine große Chance, irgendetwas zu verändern, sind komplett abhängig von den Entscheidungen vom Terrorführer Nasrallah und von Terrorführer iranisches Mullah-Regime, die über ihr Leben im Libanon bestimmen. Wenn wir zur Westbank schauen, Judäa, Samaria, auch eine Front, wie ich immer wieder erwähnt habe, die parallel zum Einsatz im Gazastreifen und parallel zum Einsatz an der Nordgrenze zum Libanon tagtäglich und besonders nächtlich natürlich läuft, da auch eine ganz klare Ansage der israelischen Armee, kein Terrorist mit Blut an seinen Händen wird überleben. Wer auch immer im Endeffekt Juden ermordet, wird persönlich zur Rechenschaft gezogen. Das ist eine Art israelische Staatsräson, wenn ihr so wollt, denn nur so scheint Israel die eigene Existenz garantieren zu können in einem Viertel, in einer Gegend, in einer Region, in der sehr viele Millionen judenhassende und zu allem bereiten Muslime leider, die vom iranischen Regime und anderen Terrorakteuren benutzt und missbraucht werden, um gegen die anzukommen, um gegen die eine Art Schutzwall aufstellen zu können, muss man leider auch immer wieder Peitsche zeigen und nicht nur Zuckerbrot. Und das tut Israel, wenn man Terroristen, die Juden ermordet haben, indem man sie früher oder später zur Rechenschaft zieht. So wie auch Ahmed Abu Arra und Rafet Dawasi jetzt übers Wochenende für ihren Mord am 11. August an den jüdischen Israeli Jonathan Deutsch, für diesen Mord an Jonathan Deutsch jetzt an diesem Wochenende zur dem Preis bezahlt haben, dem persönlichen Preis, als die israelische Armee aus der Luft ein Auto in der Stadt Jenin angegriffen hat, in dem sich diese beiden Terroristen befunden haben und sie damit eliminiert hat. Beide diese Terroristen, Ahmed Abu Arra und Rafet Dawasi, waren hochrangige Hamas-Mitglieder in der Stadt Jenin, in den A-Gebieten der palästinensischen Autonomiebehörde. Am Donnerstag, vor einigen Tagen, hat die Luftwaffe eine Übung gehabt, in der verschiedene Kampfjets eingesetzt wurden. Allen voran das F-35I, also die israelische Version des F-35. Auf Hebräisch heißt die F-35 Adir. Und die F-15, das auf Hebräisch Buzz genannt wird, die in der Luft von der Boeing 707, von der RAM auf Hebräisch, aufgetankt wurden. Die Übung hat Langstreckenflüge hinter Feindeslinien simuliert. Ich denke, ihr versteht, von welcher Feindeslinie in erster Linie die Rede ist.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.